Hallo Kinofans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Markus und ich bin natürlich nicht alleine hier, das wäre ja sonst, da würde es drunter und drüber gehen hier. Ich habe meine große Liebe innerhalb und außerhalb des Podcast-Studios hier, den werten Pascal.
Hi. Hallo, hallo.
Na du? Wie ist die Lage, wie ist die Stimmung, Pascal, auf deiner Seite des Raums?
Sie könnte nicht besser sein. Die Luft ist schön. Ich freue mich heute wieder hier mit dir zu sitzen. Noch, genau, bevor wir alles zugestunken haben in unserem Studio hier. Nee, ich habe Bock. Ist, glaube ich, ein interessanter Film, darüber zu sprechen und auch ein bisschen darüber hinaus, über die Leute, die so dabei sind. Denn wir sprechen heute über
Der Astronaut Project Hail Mary.
Ja, wie wir uns hier die Bälle zuspielen.
Also, wir können eigentlich jetzt schon aufhören, besser wissen.
Eigentlich dürfen nur noch wir das machen.
Ja, ja, ich muss ja sagen, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen, das war für mich ja, wer unsere Podcasts generell regelmäßig verfolgt, einer meiner Most Wanted Filme 2026.
Stimmt.
Ja. Wenn du dich erinnerst.
Ich erinnere mich dran, der war bei dir dabei. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen negativ damals über den gesprochen, hatte nicht so groß Bock drauf.
Ryan Gosling.
Und man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, hatte ich Marsiana noch nicht gerewatcht. Ja. Der hat sich ja nochmal in meiner Gunst nach oben, können wir gleich nochmal drüber sprechen, nach oben gehoben. Und ich hatte so Sehnbock einfach drauf, habe mich jetzt nicht so komplett angesprochen. Ich bin, glaube ich, auch nicht der größte Sci-Fi-Fan, aber ich bin dem auch nicht abgeneigt natürlich. Es gibt auch große Sci-Fi-Meisterwerke. Und jetzt haben wir eine gesehen.
Jetzt haben wir eine einfach gesehen.
Ja. Was geht ab?
Sogar gemeinsam, sogar nebeneinander. Ja. Wow. Ah, nee, stimmt, ich saß neben Adrian. Adrian war
quasi nebeneinander.
Aber quasi nebeneinander. Wir saßen in der gleichen Reihe.
So.
Genau. Und du hast es ja kurz schon angesprochen: Project Hail Mary, deutscher Titel Der Astronaut. Ist eine Verfilmung von einem Roman von Andy Weir. Der hat eben auch schon Der Marsianer geschrieben. Tatsächlich hat Andy Weir nur 3 Romane geschrieben bisher.
Aha.
Ja, also es ist, Der Marsianer war der erste sogar, sein Debütroman, der dann ja sehr erfolgreich auch, das war mir gar nicht mehr so bewusst, wie erfolgreich
Der Marsianer war. Es war ein Bestseller.
Genau, aber wie erfolgreich der Film dann auch war.
Ja, der Film war ein Mega-Hit. Das ist einer der größten Hits von Ridley Scott. Ich weiß gar nicht, ob es sogar der größte ist.
Das kann sogar sein. Müssen wir nochmal gucken.
Müssen wir nochmal ein Box-Office-Quiz machen, damit wir das rausfinden.
Ridley Scott, müsste man sowieso mal auf Regisseure vielleicht auch mal ein bisschen gehen.
Nicht nur auf, ich wüsste aber nicht, welcher, weil der hat fast 600 Millionen?
Der hat knapp über 600 Millionen eingespielt. Ja, fast das Sechsfache seines Budgets.
Ich glaube, das hat weder der neue Gladiator hat das nicht und auch der alte Gladiator hat das, glaube ich, nicht.
Aber können wir nochmal checken. Aber
machen wir nebenbei einen
Kannst du nebenbei Check. Machen, genau. Deswegen, also es ist eingeschlagen wie eine Bombe damals. Und dann war es echt so, die Leute haben in Hollywood gesagt, ey, wenn Andy nochmal einen neuen Roman schreibt, wir wollen das haben.
Kaufen wir sofort.
Und das haben sie halt tatsächlich gemacht. Aber erst zu seinem zweiten Roman, zu Artemis, haben sie, bevor das Buch rauskam, die Rechte gekauft. Das sollten tatsächlich auch schon Phil Lord und Chris Miller inszenieren.
Mhm.
Dann kam das Buch nicht mehr ganz so gut an wie Der Marsianer. War so ein bisschen gemischter, die Reaktion darauf. Und haben sie erstmal gesagt, naja, vielleicht warten wir doch ein bisschen mit Artemis. Und dann kam aber Project Hail Mary. Und da war wieder genau der gleiche Fall. Die haben, glaube ich, Manuskripte schon gelesen. Aber ein Jahr bevor es regulär rauskam, haben sie gesagt, wir machen daraus einen Film. Und Phil Lord und Chris Miller wieder dabei. Und jetzt ist der Film da, vor Artemis. Tatsächlich,
aber, ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Artemis wird auch verfilmt?
Artemis soll auch verfilmt werden.
Aber noch nichts Konkretes.
Es war so, der sollte quasi vorher kommen, aber das war, glaube ich, wahrscheinlich die Rezeption auf das Buch, hat es dann so ein bisschen nach hinten schieben lassen. Aber ich habe ja mit Andy Weir tatsächlich auch neulich Interview gehabt und gesprochen.
Mhm.
Das ist schon mal so ganz elegant hier eingestreut.
Ja.
Und da hat er noch selber, also er hofft selber noch darauf, dass das noch passiert. Und je nach, hängt vielleicht auch stark davon ab, wie jetzt Project Hail Mary performt, so am Box Office. Tatsächlich haben den aber, wie gesagt, auch Phil Lord und Chris Miller gemacht. Und man muss sagen, es ist ja auch für die ein Comeback-Film. Man kennt sie von Lego Movie, von 21 und 22 Jump Street, die ich ja liebe.
Sehr gut,
als Comedies. Und dann sollten sie zwischendurch Solo a Star Wars Story machen, wurden dann aber rausgeschmissen, mitten in den Dreharbeiten, weil sie irgendwie ihr eigenes Ding wahrscheinlich wieder durchziehen wollten. Und das
weil
wollte
sie ein bisschen
man nicht
künstlerisch aktiv werden wollten.
Genau,
ne?
Das wollte man da nicht. Dann hat dann Ron Howard übernommen und seitdem saßen sie wirklich nicht mehr auf dem Regiestuhl. Also sie waren nicht untätig, die haben ja das Spider-Verse mit aus der Taufe gehoben, die haben ja da das Drehbuch geschrieben, mit produziert und so. Und das waren so kreative Köpfe dahinter, aber die haben nicht Regie geführt.
Genau.
Und das war jetzt das erste Mal wieder ein großer Kinofilm.
Erste Folge Brooklyn Nine-Nine haben sie auch inszeniert.
Ja, also ich mag die beiden ja total. Lego Movie feiere ich auch völlig ab, den ersten. Was aus so bekannten Marken unter ihrer Führung irgendwie einfach gemacht wird, wie das aufgebrochen wird mit originellen kleinen Ideen und so eine visuelle Kreativität einfach drin.
Ja, ich finde diese Kreativität, die beiden haben, die kann einen sogar überfordern, die kann einen echt erschlagen. Es ist teilweise echt ein bisschen viel, finde ich.
Absolut. Also beim Lego-Movie fand ich es, glaube ich, fast am krassesten, weil der auch so hyperaktiv ist, aber selbst bei sowas wie 21 oder vor allem 22 Jump Street, der ist ja auch völlig drüber.
Aber es ist sehr interessant. Es sind auf jeden Fall zwei Regisseure, die eine eigene Handschrift haben. Gute Männer.
Ja, und jetzt werden wir gleich erörtern, ob das hier auch wieder der Fall ist und ob sich das dann auch ähnlich lohnt oder ähnlich was Besonderes ist. Aber ich würde mal kurz versuchen, irgendwie den Inhalt ein bisschen wiederzugeben. Ich muss ja auch zugeben, ich habe sogar das Buch größtenteils gelesen. Mhm. Also ich habe wirklich im Vorfeld auch, also in Vorbereitung auf das Interview und auf den Film damit angefangen. Und ich habe festgestellt, ich bin nicht mehr der schnellste Leser, bin also noch mittendrin. Aber ich habe tatsächlich mal wieder ein Buch gelesen und werde es auch zu Ende lesen. Und wir sowohl, das schon mal vorweg, also der Film ist sehr nah auch dran am Buch, zumindest was ich bisher gelesen habe. Es gibt ein paar Abweichungen, auf die ich dann später noch eingehe, so generelle Abweichungen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werde ich dann mal vielleicht kurz einschätzen aus meiner Sicht. Genau, aber es geht halt darum, dass wir direkt reingeworfen werden, erstmal in ein Weltraum-Setting. Wir lernen die Hauptfigur Dr. Ryland Grace direkt am Anfang in einem Raumschiff kennen. Er ist dann schon quasi mitten in seiner Mission, gespielt hier im Film von Ryan Gosling. Auf dem, glaube ich, wollte gerade schon was dazu sagen, aber das machen wir dann auch später. Ich versuche mich jetzt immer auf den Inhalt zu konzentrieren. Und er erwacht aus so einem künstlichen Koma und als Folge davon kann er sich nicht mehr so richtig erinnern, erstmal, warum er überhaupt da ist, was er machen soll und warum ausgerechnet er jetzt da mitten im Weltraum gestrandet ist. Auch ganz alleine, weil wir auch gleich sehen, dass seine Mitstreiter, die da noch mitgeflogen sind, das künstliche Koma offenbar nicht so überstanden haben. Er ist also auf sich völlig allein gestellt und hat dann so nach und nach so ein bisschen Flashbacks oder so. Also im Film ist es halt eher so für die Zuschauer aufbereitet. Im Buch ist es tatsächlich so, dass er immer bestimmte Sachen am Anfang sieht und sich dann so assoziativ erinnert, so nach und nach, warum er dann da ist. Und dann erfahren wir, dass es eben darum geht, dass die Sonne, also unsere Sonne, Energie verliert durch einen anderen Organismus. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das kommt dann relativ schnell raus. Und so quasi auf eine neue Eiszeit zusteuert, wenn man so will. Auf jeden Fall die Temperatur sich sehr stark abkühlen soll und da die Zustände und Nahrungsversorgung und so nicht mehr gewährleistet wird für die nächsten oder bald in irgendwie 3 Jahrzehnten, wird, glaube ich, gesagt. Und dann wird festgestellt, das ist nicht nur die Sonne davon betroffen, sondern auch in anderen Galaxien Sterne, und das greift so fast wie eine kosmische Pandemie so ein bisschen um sich. Mhm. Und mit Ausnahme von einem Stern tatsächlich. Und dann wird eben beschlossen, wir machen da eine Mission, koste es, was es wolle. Also alle Nationen schließen sich irgendwie zusammen, um das Überleben der Menschheit zu sichern, und machen da eine Expedition ins All, stecken da unser ganzes Geld rein, um rauszufinden, was an dem Planeten so besonders ist und um dann eine Lösung für das Problem zu finden. Und das ist es im Grunde.
Ja.
Also ja, genau. Und der große Knackpunkt ist dann halt noch, und da müssen wir mal nachher überlegen, wie wir das so spoilermäßig machen, dass Ryan Grace halt feststellen muss, dass er vielleicht doch nicht ganz so allein da draußen ist.
Sieht man im Trailer.
Das ist es nämlich, ne? Also ich habe ja auch die Kritik zum Film geschrieben und ich habe trotzdem da nochmal eine Spoilerwarnung gemacht. Mhm. Ich musste die Kritik machen, konnte nicht die geschriebene Kritik zumindest nicht machen, ohne darauf ein bisschen einzugehen, weil es ja schon irgendwie so eine Entwicklung ist, die ein bisschen überrascht. Ich glaube, im Buch hat das Leute halt wirklich überrascht. Im Trailer, gerade der letzte Trailer ist komplett darüber aufgezogen.
Ja, deswegen, vielleicht müssen wir das jetzt schon hier machen.
Ja,
also
ich glaube,
es lässt sich nicht drum rum, weil das ein entscheidender Faktor ist.
Wir tänzeln sonst zu sehr darum rum.
Genau. Also wenn ihr Der Astronaut noch gucken wollt, dann oder ihr keine Probleme mit Spoilern habt, dann bleibt dran. Wenn ihr den noch gucken wollt, aber große Probleme mit Spoilern habt und den Trailer noch nicht gesehen habt, dann hört euch den Podcast nach dem Film an.
Genau.
Also weil wir können da unmöglich drum rum tänzeln. Das ist ein entscheidender Faktor, der den Film maßgeblich beeinflusst.
Genau, in meiner Videokritik habe ich es gemacht auf YouTube, aber also auch nicht ganz. Ich habe das halt, bin halt da wirklich rumgetänzelt, habe mich da auch schwer getan, das auch gemerkt. Und ich glaube, alle, die so ein bisschen eins und eins zusammenziehen können, wissen, worüber ich da ungefähr rede. Aber ja, man muss auch sagen, ich weiß nicht, die Leute haben ja auch darüber gemeckert, aber die ziehen die ganze Werbekampagne halt darüber drauf. Der finale Trailer beginnt sofort damit.
Das ist ja dann letztendlich auch der Film.
Ja,
genau das. Also, ja.
Ist jetzt die Frage, ob wir kurz
sag jetzt einfach, worum du redest.
Nee, ob wir kurz zumindest sagen, bevor wir die Spoiler komplett freigeben.
Okay.
Also eine Mini-Einschätzung wenigstens schon mal, ob du jetzt sagen würdest, geht da rein oder nicht.
Okay. Also ich würde sagen, auf jeden Fall reingehen. Als ich den Film geschaut habe, war ich nicht so 100% hooked. Mhm. Ich weiß noch, dass ich vor allem mit der ersten Dreiviertelstunde echt Probleme hatte, was sowohl an Ryan Gosling und vielleicht auch an seiner Synchro liegt.
Ja.
Wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Das hat immer so ein bisschen so was Keckes, so was Suffisantes, und das wirkt auf mich so ein bisschen maschenhaft. Das geht fast schon so in so eine Ryan Reynolds-Richtung, wobei noch nicht ganz so schlimm, aber Ryan bleibt. Ryan ist schwierig, glaube ich, inzwischen. Ich finde aber, der Film wirkt nach, und er wird auch nach den 45 Minuten. Diese ersten 45 Minuten sind halt auch viel so, ja, wie war denn das nochmal? Ah, Rückblende, ah, ja, jetzt fällt es mir ein, mache ich einfach so und so, und das ist so ein bisschen öde oder ein bisschen lahm. Aber nach diesen 45 Minuten, wenn dann eben dieses überraschende Element kommt,
das ich gleich erwähne,
das du gleich erwähnst, genau, finde ich, dieser Film gewinnt mehr und mehr eine Herzlichkeit, der man sich kaum verwehren kann. Also das ist wirklich ein berührender Science-Fiction-Film auch und grandiose Bilder. Also teilweise sind das wirklich echt starke Bilder. Und ich fand den dann in der Nachwirkung auch immer besser und würde, soll ich einfach schon Punkte jetzt sagen irgendwie oder Sterne sagen? Sollen wir so weit schon gehen? Für die Leute, die jetzt irgendwie, wobei ich glaube, die Leute sind vor 2 Minuten ausgestiegen, als ich gesagt habe,
wir spoilern jetzt gleich.
Aber ich kann es ja jetzt.
Wir verraten nichts, was nicht in den Trailern ist, das nochmal zu betonen, ja? Also.
Ja, also ich würde dem 3,5 von 5 geben. Schön, und sagen, nice. Geht rein.
Ja. Das ist doch schon mal gut. Also ein bisschen, und zu dem, was ich jetzt noch sage, könnt ihr noch getrost hören. Also bei mir ist es tatsächlich auch so ähnlich, was den Anfang angeht. Das hatte ich aber auch beim Buch. Und da muss ich im direkten Vergleich sogar sagen, dass der Film, weil es halt ein Film ist, einfach doch dann schneller zu Potte kommt.
Mhm.
Also im Buch fiel mir der Einstieg auch echt ein bisschen schwer, weil er da noch viel mehr überlegt. Und du hast halt auch noch mehr, das feiern ja gerade Leute bei Andy Weir, noch mehr diese wissenschaftlichen Hintergründe. Das ist einerseits sehr spannend, dass er wirklich so hart Sci-Fi sich auf die Fahnen geschrieben hat und da wirklich, wie er mich verraten hat, er googelt alles nur, aber wirklich krasse wissenschaftliche Fakten immer so als Hintergrund liefert. Und das ist da auch sehr ausgewalzt. Und ja, also es ist einerseits cool und spannend und auch ein interessanter Ansatz. Marciana hat ja da sogar der Film auch davon gelebt, da war es im Film auch noch stärker. Aber es bremst natürlich auch ein bisschen aus, muss man sagen. Und im Film, so schleppend das hier im Vergleich zu dem, was später ist, auch ist, geht es zumindest schneller.
Ja.
Und deswegen fand ich das sogar eine kleine Verbesserung gegenüber dem Buch. Obwohl es tatsächlich so ist, dass die wissenschaftlichen Hintergründe hier noch mehr, also auch im weiteren Verlauf, sehr stark in den Hintergrund rücken, muss
ja,
man sagen.
Genau. Also, das ist dann ganz angenehm. Und man muss natürlich auch sagen, der Film geht 160 Minuten.
Ja.
45 Minuten sind dann halt vielleicht noch verschmerzbar, wenn es da so ein bisschen schleppend losgeht.
Ja.
Weil wenn er dann in seinen Flow reinkommt, dann ist er auch wirklich gut.
Ja, und ich sage einfach auch jetzt erstmal die Sterne und dann gehen wir wirklich in den Punkt rein. Bei mir sind es dann, bei mir ist es auch ähnlich, wir haben auch kurz drüber gequatscht. Also ich fand den auch schon echt richtig gut und habe aber noch so geschwankt zwischen 3,5 und 4. Aber dann so eine Nacht drüber schlafen und hat er echt auch nachgewirkt mit der Stimmung, die er einfach hat. Und dann ist es bei mir tatsächlich 4 von 5 Sternen geworden.
Ja, ist doch in Ordnung.
Ja. Und ja, das eigentliche Herzstück des Films ist vielleicht die Kinofreundschaft des Jahres, zumindest des bisherigen Jahres für mich. Er lernt ein süßes, außerirdisches Wesen kennen, was er liebevoll Rocky tauft. Das ist so eine Spinne, eher so krabbenartiges Steinwesen.
Mhm.
Süß, putzig. Ohne Gesicht, ohne irgendwelche erkennbaren Features. Also wirklich mal so ein außerirdisches Wesen.
Genau.
So sagen.
Also wirklich auch nicht auf süß gemacht, weil es hat ja irgendwie keine.
Genau, das Aussehen an sich ist eigentlich nicht süß.
Es ist nicht süß, es ist ein irgendwie so ein Steinbrocken, der rumläuft. Und aber dadurch, wie die beiden sich annähern und wie sie sich gegenseitig lernen zu verstehen, also er entwickelt da ja dann irgendwie so ein System, eine Wortübersetzung. Ich fand, das war so niedlich.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Und es zeigt auch mir, dass wir nicht immer wieder diese süßen Glubschaugen-Aliens brauchen irgendwie, sondern wenn du einen guten Schauspieler hast und ein gutes Drehbuch, dann funktioniert das auch so.
Ja, zumal ich auch einfach diesen, so ein bisschen unheimliche Begegnung der dritten Art Ansatz einfach mag, dass du halt keine, also selbst die bösen Aliens, was ja auch am Anfang schon rauskommt, dieser Organismus, der eben die böse in Anführungsstrichen, das sieht man ja jetzt nicht, selbst die werden nicht so, die werden jetzt nicht als bösartig dargestellt. Das ist einfach ein Organismus, der sich irgendwie verbreiten will oder irgendwo hinfliegt.
Ja, ist ein natürlicher Prozess irgendwie, ne?
Genau, ist ein natürlicher Prozess. Und hier aber auch, der lernt halt, kommt halt so ein großes Raumschiff und der lernt dieses Wesen dann bald kennen. Das ist, glaube ich, nach dem ersten Drittel ungefähr, um das schon mal einzuordnen.
Ja.
Und du denkst natürlich erstmal, er selber ja auch, oh fuck, was ist jetzt los, Außerirdische, ich habe genug Sci-Fi-Filme gesehen, um erstmal Schiss zu kriegen. Aber nein, es stellt sich sehr schnell heraus, die wollen beide das Gleiche und finden so ein tiefes Verständnis füreinander. Also schon auch mit der Sprachbarriere versuchen sie halt über Gesten und so lustige Puppenspiele und so sich zu animieren. Aber dann entwickelt er eben, im Film wird das nicht groß erklärt, aber entwickelt halt eben so ein Programm, mit dem er das dann irgendwann übersetzen kann. Und die nähern sich halt an und werden dann wirklich zu Freunden. Und das ist halt einfach so schön erfrischend.
Ja.
Ja, im Sci-Fi-Genre.
Fand ich auch. Rocky.
Rocky, genau. Rocky, passend Rocky betitelt. Findet er auch selber nice, offenbar. Sein richtiger Name ist ja irgendwie so eine Melodie, darauf würden wir vielleicht auch nochmal kurz gleich eingehen. Aber genau, irgendwie so. Das ist, glaube ich, sein richtiger Name. Ja, es ist einfach generell erfrischend. Also sinnbildlich anhand dieser Beziehung, die wirklich das Kernstück des Films bildet, aber das ist einfach nicht so. Du hast halt diese große Bedrohung. Es geht im Grunde um das Ende oder zumindest um einen großen Einschnitt in der Welt. Aber es ist überhaupt nicht so ein depri-dystopischer Abfuck, wie man das so kennt, wie man das auch, wie es ja auch geil mal ist, aber es ist halt das komplette Gegenteil.
Ja, und es ist auch nicht so ein Bombast-Blockbuster, was ja auch noch dazu kommt, obwohl wir hier wieder, also wir haben
ja.
Es
ist sehr intim, ja.
Genau, es ist, ein, es ist fast schon ein Kammerspiel, kann man ja sagen, obwohl wir es hier mit einem Budget von, was habe ich gesehen, über 200 Millionen.
Über 200 Millionen.
Genau, und nee, es ist wirklich das Zusammenspiel zwischen Ryan Gosling und dem kleinen Steinmannequin. Und das macht einfach Spaß, weil die beiden sich so gut ergänzen, weil es hat einfach größtenteils so eine Buddy-Movie-Anleihen irgendwie und kriegt dann auch so eine Tragik irgendwann rein, weil man auch weiß, die beiden müssen sich trennen und vielleicht gibt es auch Probleme, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber es hat was Berührendes, weil die beiden halt so eine aufrichtige Freundschaft ohne jeglichen Zynismus oder ohne irgendwelche Hintergedanken, keiner will den anderen ausnutzen, sondern die beiden versuchen das Beste aus dieser Zeit zu machen und bestmöglich füreinander da zu sein. Auch immer dieses, ja, was mache ich, ich gehe jetzt schlafen, oh, dann muss ich dich aber beobachten und sowas alles, das ist so echt schön.
Ja, echt putzig, also eine aufrichtige Putzigkeit und so ein ansteckender Optimismus einmal da drin, dass es halt so aufbauend und hoffnungsvoll ist, ohne dass jetzt der Ernst der Lage irgendwie völlig außer Acht gelassen wird.
Ja, oder und ohne, dass es schmierig wirkt.
Ohne, dass es schmierig wird, genau, die haben, also vielleicht zündet nicht jeder Gag oder so, ne? Aber das ist ein süßer, unbeholfener Humor manchmal auch so ein bisschen. So eine Situationskomik, so speziesübergreifende Situationskomik, wenn man so will. Und ja, und du weißt halt trotzdem im Hintergrund immer, ja, also es ist auch wichtig, was sie hier machen. Ne? Also es ist jetzt keine absolute Blödelei, aber es ist irgendwie dann doch so eine Buddy-Komödie im Weltall.
Ja.
Ja. Und deswegen, also es funktioniert auch wirklich gut und trägt dann auch einfach den Film. Und ja, ich hab's schon kurz angesprochen. Also, oder nee, erstmal kurz, weil du meintest, es ist halt kein Bombast-Blockbuster in dem Sinne, weil die Geschichte halt so intim ist. Aber visuell.
Ja, ja. Also visuell
wäre da trotzdem einiges.
Genau, man muss dazu sagen, er spielt natürlich trotzdem im Weltall und es wäre natürlich Quatsch, wenn man jetzt nicht irgendwelche fetten Weltraumbilder bringen würde und die werden auf jeden Fall gebracht. Also allein dieser Sturm, der dann irgendwann kommt, das sind ja wahnsinnige Bilder, also wirklich tolle, überwältigende Weltraumaufnahmen, die auch immer was Poetisches haben. Das wirkt nie irgendwie so richtig billig aus dem Computer, sondern es sind schon echt denkwürdige Bilder.
Ich hatte das dann, glaube ich, in meiner Kritik auch so geschrieben. Ich finde, es wirkt fast so ein bisschen so, weil die jetzt so lange nicht Regie geführt haben, dass da sich richtig was angestaut hat bei denen. Also, dass da, was da an Farben und Lichtern explodiert, das ist schon wirklich, also, Hammer. Das ist so ein bestimmter Punkt. Ich glaube, da lassen sie es zum ersten Mal los, als er irgendwie diese Organismen da sichtbar macht und so. Ich denke, wow, die ganze Leinwand voll von irgendwelchen Blinkelichtern und so, das ist wirklich zum Staunen einfach. Und das sieht wirklich richtig, richtig schön aus.
Muss man definitiv im Kino gucken.
Ja, und wirklich also seit langem, glaube ich, mal wieder so einer der schönsten Weltraumfilme, möchte ich einfach jetzt mal behaupten.
Weil kein Greenscreen benutzt wurde?
Stimmt, das kam auch noch. Das muss man generell sagen, also bei Rocky nochmal kurz ergänzend, er ist ja auch fast komplett echt da gewesen. Mhm. Also der ist ja auch, das trägt vielleicht auch dazu bei, ne?
Ja, ja.
Das ist einfach viel greifbarer immer. Es war halt eine Puppe, die wirklich von vielen Leuten gesteuert wurde und auch gesprochen wurde und von einem dann auch gesprochen wurde, auch, ich glaube, am Set auch schon. Und das ist halt kaum CGI. Es hat mir Andy Weir auch nochmal bestätigt, du hast halt so ein paar Elemente, die dann so ergänzt werden, wie das immer so ist, aber das ist halt da gewesen, das Vieh. Und auch das Innere des Raumschiffs und so, alles irgendwie riesiges Production Design.
Hat Andy Weir eigentlich gesagt, ob es mal eine Fortsetzung zur Truman Show gibt?
Den Gag wolltest du mich schon im Interview machen lassen, ne? Ja. Dann meinst du das?
Lass mal so stehen,
ja, ja. Er hat gesagt, nee, hat er keinen Bock mehr drauf.
Einer reicht.
Ja, also war, damit haben sie sich ja jetzt so, haben sie jetzt auch Schlagzeilen gemacht, kein Greenscreen, aber er hat dann nochmal klargestellt, natürlich trotzdem viele visuelle Effekte. Also kein Greenscreen heißt ja nur, die haben jetzt keine Hintergründe groß ergänzt oder so. Ne?
Was
also,
ja trotzdem einen riesen Effekt haben kann. Ne? Und gerade auch in der heutigen Blockbuster-Landschaft ist das ja schon ein Novum.
Aber die ganzen Space-Sachen waren halt dann doch viel mit visuellen Effekten und das sieht aber auch echt richtig, richtig schön aus. Ich war mir trotzdem ein bisschen krass, dass er zwischen 200 und 250 Millionen Dollar.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Also das ist schon
ein bisschen. Ist für mich so ein 120 bis 150 Millionen.
Ja, weil da hast du eben doch diesen Ansatz, das ist was Kammerspiel. Also du hast kaum Schauspieler, du hast halt, die In Space, das sieht Hammer aus, aber das ist inzwischen da so.
Ja, der Ryan, der frisst wahrscheinlich auch schon einiges, ne?
Der Ryan frisst auch. Lass mal über Ryan kurz sprechen. So.
Ja, können wir gerne machen.
Ja.
Also von meiner Seite aus, das ist so interessant, weil wir haben ja den Aufstieg von Ryan Gosling miterlebt.
Ja.
Ne? Also er war ja schon, ich weiß gar nicht, Anfang der 2000er auf jeden Fall schon als junger Schauspieler da und hat dann diese kleinen Indie-Filme gemacht. Und dann irgendwann kam ja dieses Jahr 2011, mit Drive, ja, mit dem George Clooney-Film.
Ides of March.
Ja, Ides of March. Und er hatte noch einen. Er hatte
Crazy
und
Stupid Love.
Das war, genau, diese drei, die kamen ja in dem Jahr raus. Und dann war ja dieser Ryan Gosling-Boom, der ja nicht abgeflacht ist, würde ich sagen. Vielleicht ist es ein bisschen so. Er hat sich, glaube ich, auch mit Grey oder vor Greyman eine kleine Pause genommen. Mhm. Ich glaube, er ist auch Vater geworden oder irgendwie sowas. Bin mir nicht sicher, bin ich
in Eva Mendes?
Mit Eva Mendes, ja. Mhm. Und ich finde danach, seit seiner Rückkehr, wo war es schwierig. Ich hatte eine schwierige Beziehung mit Ryan Gosling nach seiner Rückkehr.
Weiß Ryan Gosling davon?
Er weiß davon nicht, aber ich fand so, Greyman fand ich...
Ja, Greyman ist halt Netflix-Schlock.
Ich weiß, du magst ihn sehr gerne. Ich fand Fall Guy auch ganz furchtbar.
Ja, Fall Guy mag ich
tatsächlich. Und ich mochte ihn in Barbie sehr gerne. Ich fand ihn in Barbie wirklich echt toll. Den Film mochte ich nicht. Aber es hat dann alles so ein bisschen darauf eingespielt, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Maschenhafte, so dieses, ich bin eigentlich so ein total nahbarer, aber auch ein bisschen schusseliger, cooler Kerl. Aber naja, ich bin ja auch einer von euch. Und das ist hier auch so ein bisschen so unterstützt, gehe ich ganz fest davon aus, auch von der Synchro, die das ja schon so ein bisschen in der Stimme hat, so dieses, naja. allerdings wird das immer besser. Mhm. Sobald Rocky da ist, wird das natürlich auch emotionaler und der Facettenreichtum, den Ryan Gosling ja definitiv hat, das steht ja außer Frage, dass das ein sehr guter Schauspieler ist, kommt dann auch zum Tragen, auch gerade wenn du irgendwie mit einem kleinen Stein zusammenspielen musst, ist halt auch nochmal eine Herausforderung.
Ja, der kein Gesicht hat, wie gesagt. Also kannst kein, nichts zum Anspielen, obwohl er da ist.
Zum Anspielen, du hast nur... ja, seine kleinen Beinchen, die er da so hat und ein bisschen hoch und runter bewegen. Ich fand ihn dann aber immer besser und ich fand ihn auch, er hat mich auch berührt irgendwann. Also ich fand, das war schon echt eine sehr gute Performance. War jetzt keine, in Anführungsstrichen, Oscar-würdige Performance oder sowas, aber das war, ich glaube, meine Lieblingsperformance von ihm seit Blade Runner. Und Blade Runner ist jetzt auch schon 9 Jahre her.
Ja.
Auch wenn dazwischendurch nicht so ganz viel kam. Und man muss es ja auch mal vergleichen. Er hat ja auch 2018 Aufbruch zum Mond gemacht, wo ich ihn ja eher nervig fand. Ja. Also dieses völlig stoische Gefrierschrank-Kino.
Neil Armstrong.
Was er eigentlich ja mit Drive schon perfektioniert hat. Da hat es aber zur Rolle gepasst. Ja, als Neil Armstrong fand ich, das war, ja, was ist denn das? Ein Eisbock ins All schießen und dann guckt er da in den Krater rein.
Na genau, bei Drive war es halt Konzept. Und wenn dann doch mal was durchgebrochen ist, war es halt umso heftiger.
Ja, ja, genau.
Und das war, das hat mich leider auch, also ich, es war auch inszenatorisch ziemlich, ziemlich fett, aber es hat mich sonst tatsächlich
echt
leider
überhaupt
auch kalt
nicht bekommen. Das war echt so ein richtiger Eisblock, der da rumeiert. Aber
und das ist hier der Gegenteil, das Gegenteil der Fall.
Ja, definitiv. Ja. Das ist jetzt wirklich eine sehr warme Performance.
Ja. Ich mag es ja generell noch, was er so abzieht, auch im Vorgang und so, dass grundsätzlich finde ich ja sowas noch halbwegs unterhaltsam, aber haben wir auch schon öfter das Thema gehabt. Ich bin ja auch meistens noch Ryan Reynolds-Fan. Mhm. Und deswegen mag ich das grundsätzlich erstmal schon, aber ich tat mich ja auch ein bisschen schwer. Und hier kam mir dann wirklich auch ein Wunder, dass ich es mal sagen kann, aber das Buchwissen ein bisschen in die Quere. Weil im Buch, er ist schon so ein bisschen Loser-Typ, weil er in der Community, in der Wissenschaft-Community so ein bisschen abgewatscht wurde, weil er eine sehr exotische Theorie vertritt, zumindest exotisch in dem Buch, in der Welt des Buches, dass er Leben ohne Wasser möglich ist und so. Andy Weir hat mir verraten, ist gar nicht so exotisch in echt die Theorie, aber ja. Aber er ist halt trotzdem ein sehr brillanter Kopf. Hier wirkt er schon oft sehr tollpatschig.
Ja, also, ja, der ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, der ist so ein quirky Schussel, aber ich bin einer von euch, aber ich bin halt auch genial, aber uppala.
Und dann tat ich mich aus Buchsicht tatsächlich ein bisschen schwer damit. Und wie du sagst, wir wollen ja eigentlich nicht, und wir sind auch die Letzten, die, glaube ich, da irgendwie, was Synchro angeht, so snobistisch von oben so herab.
Ja, ja, definitiv.
Aber ich
bin großer Synchro-Fan.
Auch, genau, also ich kann das auch sehr wertschätzen, aber ich fand es auch ein bisschen schwierig hier. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich in den letzten Jahren Ryan Gosling dann doch mehr im Original gesehen hat, aber irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Da so, als er alleine da war, das wirkte alles so ein bisschen wie eingesprochen.
Ja,
halt,
ja,
ne?
Ja, ja.
Aber trotzdem, du, spätestens mit Rocky fängt es sich dann und dann berührt er auch, aber eben auch im Zusammenspiel mit den beiden.
Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei Aufbruch zum Mond und es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass dieser Film weder für Film, Regie noch irgendwelche Darsteller nominiert war, oder? Da ist ja wirklich nur visuelle Effekte, Tonschnitt, Ton und Szenenbild.
Ja, also, ich glaube, da hatten sich viele
Academy
auch,
nicht auch,
ja, hatten sich viele, glaube ich, auch vorher bei Wunderkind Damien Chazelle mehr oft, aber da muss man mal gucken, was da so in nächster Zeit.
Aber Claire Foy fand ich echt krass, sehr gut in dem Film.
Ja,
ja. Gut.
Ja, gut.
Das nochmal dazu.
Ja, genau, das ist so die eine Seite der Inszenierung und dann würde ich einfach mal kurz noch auf die ganze musikalische Seite eingehen, die mich auch sehr überrascht hat. Also, positiv überrascht, weil, also, klar, in Space gibt es natürlich auch generell geile Scores, aber was hier Daniel, wie heißt er, Daniel Pemberton oder David? Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Der hat auf jeden Fall die Spider-Verse-Sachen auch gemacht. Wir haben es gleich sonst nochmal rausgefunden.
Pemberton.
Ja, Pemberton, ja genau, Pemberton, aber ich weiß nicht, ob Daniel oder David, habe ich jetzt nicht
Daniel.
Ganz so Daniel. Genau, der hat vor allem auch die Spider-Verse-Sachen halt gemacht, hat auch viel im Videospielbereich auch schon gemacht. Und ich finde, der Score an sich ist schon geil, der passt einfach so toll zur Stimmung, der trägt dieses optimistische Gefühl, der ist so vielfältig und der sorgt dann auch so, also es gibt ja auch so mit den Raumschiffen wird auch so geiles Zeug gemacht, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Es gibt ja teilweise so Slapstick-Einlagen mit Raumschiffen oder auch so Raumschiff-Ballett-artige Szenen.
Ja, ja, wo die da rumtänzen.
Und da ist die Musik einfach auch richtig, richtig schön. Also die ist sowohl eingängig als auch vielfältig und passt einfach auch wirklich. Ja.
Die hat viel Synthesizer, erinnert sehr stark für mich an eine meiner Lieblingsbands, Tangerine Dream. Dieses sphärische sich treiben lassen und trotzdem so eine Wärme zu haben. Sehr schöne Musik, muss man wirklich sagen. Und wie du schon gesagt hast, es rundet wirklich die Geschichte auch sehr schön ab. Es erzählt die Geschichte auch nochmal auf dem Musikspur, wenn ich das mal so sagen darf.
Naja, aber zumal, und das war das wirklich Überraschende, dass Musik generell so eine große Rolle spielt. Also wir hatten es ja schon angesprochen, dass Rocky irgendwie so über Töne vor allem in seiner Muttersprache kommuniziert. Und dann geht's ja auch, also auch so in also das erstmal, genau, das war halt einfach ein schöner Rhythmus dann einfach, was so diese Kommunikation angeht, aber dann auch so einzelne Szenen. Ich fand auch richtig stark, können ja auch mal kurz auf Sandra Hüller noch zu sprechen kommen, die spielt ja die zweitgrößte Rolle oder die drittgrößte, wenn man Rocky noch mitzählt, in dem Film. Soll ja betont so ein bisschen unnahbar sein, macht das auch okay, das fällt aber ein bisschen schwierig, dann vielleicht einen Zugang zur Figur zu bekommen, aber da gibt es so eine zentrale Szene, die auch so ein bisschen an Toni Erdmann, an ihre eine sehr zentrale Szene an Toni Erdmann erinnert, wo sie halt, kann man auch schon sagen, ist jetzt kein Wurst, weil so eine Karaoke-Einlage macht und da bricht es halt dann so ein bisschen auf und da legt sie mit kleinen Gesten so viel rein und bringt so eine emotionale Menschlichkeit da rein, wo ich mir denke, ja, also.
Ja, ja, das ist schon eine große.
Ja.
Ja, ja, ganz tolle Szene. Vielleicht sogar die beste des Films. Aber echt, wie du schon sagst, Toni Erdmann hat ja auch eine tolle Gesangseinlage, ja. Whitney Houston und hier jetzt was anderes, sagen wir nicht. Passt auch sehr gut zum Film, das Lied. Zur Stimmung, auch wie Ryan Gosling sie dabei beobachtet. Tolle Szene.
Ja, und hat, wie gesagt, auch, dass du bei der Figur dann doch ein bisschen irgendwie noch rankommst.
Ja, ja,
dass
genau.
Sie wirklich mit so einem relativ subtilen Mittel, wenn man jetzt Gesang als subtil bezeichnen will, aber was die Figur angeht, dann wirklich nochmal so eine andere Facette da kennenlernst.
Ja, sagt viel über sie aus, genau. Dann, ne? Macht sie nochmal greifbar. Ich habe gesehen, dass Craig Fraser, der Kameramann ist. Das ist auch der Dune-Kameramann.
Dune oder Doom?
Doom.
Doom mit Dwayne Johnson?
Nein, Doom, der Film. Nein, Dune, um es mal.
Da hier Verweis an der Stelle auf unseren tollen Doom-Podcast.
Ja,
auch noch. Von vor.
Schöner PMS. Ja. Genau. Nee, der hat auch The Batman und so gemacht. Creator, ja. Sehr guter Kameramann.
Tolle Bilder. Ja, man muss auch sagen, nicht nur die visuelle Effekte-Shots, sondern auch, ich fand auch geil, wie dynamisch das auch innerhalb des Raumschiffs ist. Also wieder auch mit Kamerafahrten und Drehungen und so die ganze Zeit, und Perspektiven die ganze Zeit gearbeitet wird. Das zieht einen schon gut rein in dieses Kammerspielartige eigentlich. Das ist schon wirklich schön. Ja. Ist sowieso auch sehr konsequent einfach aus der Perspektive von Ryan, von Dr. Ryland Grace erzählt. Muss man sagen. Und das trägt auch dazu bei. Ja.
Ich finde irgendwie komisch, dass der Grace mit Nachnamen heißt.
Ja, ne, zumal auch oft einfach dann Grace gesagt wird, weil es ja der Nachname ist.
Ganz komisch. Ist der hätte
Andy Williams sich mal was anderes
gesagt. Ja, der hätte mal so, weiß ich nicht. Ach, was weiß ich. Johnson.
Ja, aber für mich, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, oder machen wir das schon als Teil des Fazits, weil ich glaube,
ja, machen wir als Fazit.
Es ist halt knackig jetzt, ob du schon sonst irgendwas noch hast, was du gerade.
Die Leute lieben es knackig. Wir müssen, also wenn es nicht mehr zu reden gibt, gibt es nicht mehr zu reden.
Nee.
Wir haben natürlich danach noch ein bisschen Pulver. Aber,
auf jeden Fall, aber dann kann man schon mal ein Fazit zum Film machen und schließen dann noch kurz vielleicht was an. Also für mich ist es echt schon, und ich weiß auch nicht, ob das andere Filme ändern werden, aber wir werden da vielleicht kurz nochmal eine Vorschau gleich machen. Eines der Sci-Fi-Ereignisse des Jahres. Also meine Vorfreude wurde da nicht. Also war nicht unbegründet, muss ich sagen. Also ich habe mich echt gefreut, dass Lord und Miller wieder zurück sind, dass es so eine überraschend herzliche Geschichte ist, weil als ich den gesehen hatte, hatte ich wirklich noch nicht viel vom Buch gelesen und ich kannte mich damit jetzt nicht aus. Also das ist wirklich der Ansatz und die Richtung. Ich hatte die Trailer nämlich auch nicht wirklich gesehen. Also die Trailer ging auch am Anfang, haben sich die Leute, wie gesagt, auch wirklich beschwert, dass so viel gespoilert worden. Die gehen auch alle 3 Minuten und so. Und am Anfang haben sie diese Beziehung dann noch ein bisschen zurückgehalten, haben die erst so ab der Mitte des Trailers verraten und da habe ich dann immer ausgemacht. Also ich wusste, dass irgendwas kommt, aber habe mir das nicht zu Ende angeguckt. Deswegen war es für mich so eine schöne, positive Überraschung, aber auch was die ganze Stimmung angeht, dass es einen so mitreißt und sowas Aufbauendes ist. Es ist mal so blöd zu sagen, aber gerade in der heutigen Zeit, bla bla bla. Aber auch, was das Genre so angeht. Also
ja, als jemand, der, ohne dass es jetzt irgendwie wertend ist, öfter ins Kino geht,
Als ich, meinst du, oder als, ja, der, als der Pöbel?
Als der Pöbel und du kommt man leider manchmal nicht drum herum, gewisse Trailer zu sehen. Ja. Und,
ich saß im Kino ja früher dann öfter mal wirklich so, Augen zugemacht und dann so die Ohren, weißt du, so, dass man, weil man das trotzdem hört, wenn man sich die Ohren im Kino zuhält, hörst du ja trotzdem, weil es so laut ist, aber dass man so
Hör auf, sowas zu machen, ja. Da denken Leute, du bist geisteskrank.
Ey, das habe ich wirklich früher gemacht.
Nein.
Mach ich nicht mehr, aber inzwischen war ich auch halt im Beruf.
Das auch, weil du weißt, dann ist jetzt halt gespoilert, der Film muss trotzdem funktionieren.
Ja, absolut, weiß. Aber trotzdem ist natürlich immer...
Ja, es ist schöner, wenn man überrascht wird, aber...
Aber klar, der Film an sich...
Genau, absolut. Und sicherlich eines der Sci-Fi-Highlights des Jahres, dann ist es einfach ein sehr, sehr guter Film und ich als jemand, der jetzt nicht so große Erwartungen hatte, ist sehr positiv überrascht rausgekommen und
bin ich auch happy, dass dich das abgeholt hat.
Ja, ich habe ja auch ein Herz, muss man ja auch sagen.
Das muss man sagen. Ja, also am Ende hast du ja irgendwo da drin vergraben.
Wird ja immer gerne mir abgesprochen, aber ich habe schon ein Herz.
Ein schwarzes, aber es ist da.
Und ich bin für sowas auch zu haben, wenn es süß ist. Und deswegen guckt euch den auf jeden Fall an. Ich werde den mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, gerne im Originalton.
Wenn es geht, ja, genau. Also ich würde es, glaube ich, auch empfehlen, ohne den jetzt gesehen zu haben, aber ich glaube, dass das zieht nochmal ein bisschen mehr.
Ja.
Zumal ja auch gerade, auch nicht nur bei Ryan, auch später, was so die Kommunikation mit Rocky angeht, weil Sprache spielt dann einfach eine wirklich wichtige Rolle. Also wenn ihr halt jetzt im Englischen nicht so mächtig seid, dann halt mit Untertiteln oder so, aber ich würde, glaube ich, auch echt hier das Original eher empfehlen als die deutsche Synchro. Obwohl er bei uns ja trotzdem funktioniert.
Genau, das also ist auch fein. Wenn ihr nicht gerne Original guckt oder nicht gerne Untertitel lest und der bei euch fein. Deutsch läuft, guckt, Hauptsache ihr geht rein.
Genau, also und Hauptsache im Kino, wenn ihr eine große, besonders große Leinwand irgendwo bei euch in der Nähe habt, dann besonders das, aber generell Hauptsache im Kino, also das ist wirklich ein Film fürs Kino, absolut. Ja. Der Bombast, haut rein.
Genau, und ich mache jetzt mal einen geschmeidigen Übergang.
Tu es.
Weil wir sind ja unsere beider Gäste hier heute. Und ich habe da mal noch geguckt, was uns dieses Jahr noch so für Science-Fiction-Filme außer Der Astronaut erwartet.
Die dem noch Konkurrenz
machen können. Genau, die dem vielleicht den Platz des Sci-Fi-Highlights des Jahres streitig machen könnten. Und ich werde jetzt mal einfach einen Titel sagen. Und dann sagen wir mal, was wir davon halten, okay?
Okay.
Der erste Film ist Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
So wie du das schon gesagt hast, kann ich mir, abgesehen davon, dass ich weiß, was du so dazu sozusagen hast, glaube ich. Ja, also ich muss ja sagen, erstmal, ich bin ja an sich schon großer Mandalorian-Fan. Die dritte Staffel war auf jeden Fall schwächer als die ersten beiden. Wurde jetzt ja manchmal völlig zu Unrecht total abgewatscht, das würde ich nicht machen. Ich hatte schon auch noch Spaß damit. Aber ey, diese Trailer lassen mich absolut kalt. Ich habe selbst als Fan davon, weiß ich nicht. Das sieht halt so aus wie ein netter Abschluss, den man so als anderthalb Stunde auf Disney Plus raushauen kann. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein großes Kino-Event ist, das jetzt mich und andere Leute da so jetzt, zumal es ja das große Star Wars-Comeback im Kino ist, seit nach 7 Jahren oder so.
Wird ein Mega-Flop, das sage ich dir. Das Ding wird ein Flop.
Genau, angesichts der Kosten.
Kommerzieller Flop. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, Überraschung.
Ja.
Und ich mochte gerade die Genrebezüge da sehr gerne, wenn es dann auch in der zweiten Staffel so Söldner-Action wird, das hat mir schon gut gefallen. Ich muss aber sagen, ich habe keinen Trailer davon jetzt gesehen und ich könnte auch echt nicht desinteressierter sein, glaube ich, daran. Also es interessiert mich wirklich gar nicht.
Selbst ich muss das sagen, ja, und ich habe, ich mag ja auch, ich mag die Beziehung an sich zwischen den beiden, aber ich finde auch, die ist ein bisschen auserzählt in den drei Staffeln.
Wirklich kein Kinofilm mehr dazu. Das brauchst du wirklich nicht.
Ja. Okay. Also wir lassen uns, das sagen wir auch immer, wir lassen uns auch gerne positiv überraschen. Also ich werde mir den auf jeden Fall angucken, weil ich auch einfach sehen will, wie die Geschichte jetzt noch weitergeht.
Ja, ich werde ihn auch angucken. Aber
ich bin doch irgendwie ernüchtert und freue mich erstmal nicht so drauf, wie ich mich auf Astronaut gefreut habe.
Freust du dich denn auf Supergirl?
Ah, geht auch. Also weiß ich, so Mittel. Es gibt so Sachen, die mich da neugierig machen. Also generell erstmal bin ich schon interessiert an dem ganzen Universum, das James Gunn da jetzt aufbaut, mit dem DC-Gedöns. Ich bin ja kein so großer Fan von dem Superman-Film gewesen, obwohl ich da den Ansatz schön fand, dass das auch mal sowas schön, also ähnlich wie jetzt hier beim Astronauten, so ein schön positiver, hoffnungsvoller Film ist.
Ja.
Und ich finde die Besetzung auch stark bei dem, deswegen denke ich auch, dass das Casting hier vielleicht auch wieder große Rolle spielen kann, dass das mich zumindest irgendwie so hookt.
Mhm.
Aber sonst... Auch der Trailer war nichts, was mich überzeugt hat.
Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich mochte den James Gunn Superman sehr gerne, auch aus ähnlichen Gründen, wie man jetzt vielleicht auch bei Project Hail Mary sagen könnte, weil es auch so ein schön unzynischer, sehr herzlicher Blockbuster war, der mich echt auch, hat mir einfach sehr gut gefallen, hat mich auch berührt. Ich weiß nicht, bei Supergirl, ich habe überhaupt keinen richtigen Bezug dazu, aber da ist ja, ist es auch James Gunn?
Nee, das ist Craig Gillespie, glaube ich.
Ah, Mr. Aiton, ja.
Mr. Eitan.
Ja. Ich bin neugierig. Ich bin jetzt auch nicht mega hyped, aber werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich wollte nur noch kurz nachliefern. Der Mandalorian-Film startet am 20.
Ja,
Mai.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Und der Supergirl-Film startet.
Im Juli, glaube ich, oder?
Ja, gucken wir mal kurz.
Oder Juni.
Supergirl.
Ich glaube, es war ziemlich genau ein Jahr Abstand zu Superman.
Ach Mann, jetzt habe ich hier die Supergirl-Serie. So, warte mal. Supergirl startet am 25. Juni. Ja. Genau.
Ja, man muss auch aufpassen ein bisschen, dass man sie nicht zu, naja, da kommt wieder dieses quirky und hip und cool und guck weiß mal, nicht, cool ich bin, war ja schon in der, was, im Abspann oder am Ende von Superman, da war sie auch schon kurz, am Ende, glaube ich, noch im Film.
Ja.
Muss man aufpassen, glaube ich,
Vorsicht geboten. Ich habe hier tatsächlich jetzt noch den neuen Tribute von Panem stehen, der ja auch irgendwie Science-Fiction ist.
Ja, kann man auf jeden Fall mit aufhören.
Auf den freue ich mich.
Ich muss sagen, ich bin ja generell kein großer Tribute von Panem-Fan. Da mache ich mir jetzt bestimmt viele Feinde mit. Aber ich fand den ersten Teil solide und habe danach aufgehört und nie weitergeguckt. Also es hat mich nie in die Welt reingezogen, obwohl ich da auch das Buch angefangen hatte. Aber ich fand das
What the hippie?
Aber ich muss sagen, der Trailer, visuell, die Bilder, die da drin
Midsommar.
Sind. Aus Midsommar im Tribute von Panem-Universum. Da bin ich jetzt auch wieder, ich glaube, da bin ich wieder dabei. Ich glaube, man kann den ja auch gucken, wenn man jetzt nicht so
Ja, das ist ja auch wieder die Vorgeschichte quasi. Ja. Also ich habe den ersten Teil nachgeholt und ich wollte die anderen auch mal nachholen. Das ist ewig her. Ich war nie großer Panem-Fan. Ich fand den ersten okay jetzt. Ich fand allerdings den letzten, der heißt Songbirds and Snakes.
Ballad of Songbirds and Snakes.
Genau. Ja. Fand ich richtig geil.
Okay.
Der hat mich im Kino echt umgehauen. Den fand ich wirklich stark, auch geil inszeniert. Und ich habe echt Bock auf den neuen Sunrise on the Reaping, der am 19. November startet.
Vielleicht lasse ich die Hauptreihe einfach auch generell aus und hole eben die Ableger alle nach. Also,
ja, vor allem auch ein Punkt, der da wichtig ist. Ich mag McKenna Grace total gerne.
Ja, McKenna Grace finde ich auch super.
Die ist echt toll, oder?
Die ist cool, ja, die ist super cool.
Echt. Und ich spiele die weibliche Hauptrolle. Habe ich Bock drauf?
Ja, anhand der Bilder und genau, McKenna Grace ist cool, die sehe ich eigentlich auch immer gerne. Hat ja auch schon sehr klein angefangen und so. War eigentlich immer schon Talent und jetzt halt noch zieht es auch durch und macht auch noch weiter. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, es könnte visuell vor allem geil werden und dann werde ich vielleicht vorher noch den Ballad of Songbirds and Snakes zumindest nachholen. Und dann
mach das auf jeden Fall. Ja. Da kämpft er ja auch dran.
Und Ralph Fiennes ist jetzt Snow, oder?
Ja.
Ja, das ist auch nice.
Ralphie.
Ja.
Ja, und dann habe ich noch der Film, der dem Project Hail Mary wahrscheinlich den Status als bester Science-Fiction-Film des Jahres streitig machen wird, Disclosure Day.
Mhm.
Der neue Steven Spielberg-Film mit Emily Blunt und
absolut.
Vielen weiteren. Mhm.
Den hatte ich ja auch in meiner Most Wanted List. Die waren ja beide bei mir drin. Also, am Ende des Jahres wird es wahrscheinlich auch zwischen den beiden sein, die bei mir zumindest da um diesen Titel kämpfen.
Ja, bei Disclosure Day ist es wahrscheinlich irgendwie mit dem Twist hängt es ganz stark drauf an, was er da so machen wird. Ja. Kommt am 11. Juni ins Kino, also auch gar nicht mehr so lange hin.
Und anders als bei Project Hail Mary haben die zumindest im ersten Teaser-Trailer jetzt noch nicht viel verraten. Also Bock gemacht, aber nicht so genau gezeigt, was so richtig zum
Ja,
anfüttern.
Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es wieder einen fetten Twist geben wird und es ist die Rückkehr von Steven Spielberg zum klassischen Science-Fiction-Kino mit potthässlichem CGI.
Ich wollte es noch kurz erwähnen, zumindest potthässlichen Tieren.
Ja, potthässlichen Tier-CGI.
Das hatten wir schon mehrmals jetzt, eingestreut in irgendwelchen Podcasts. In dem Forscher-Podcast bei Cold Storage haben wir es, glaube ich, auch schon mal mit erwähnt wieder, weil da auch hässliche Tiere waren und da auch erwähnt, dass das hier auch so sein wird. Außer die feilen jetzt noch dran nach dem Trailer, aber...
Ja, wer weiß. Aber ja, es sieht auf jeden Fall wieder so aus, als würde er sich wieder an sowas wie unheimliche Begegnungen der dritten Art orientieren.
Das hätte ich Frage, ob dann in welche Gesinnung dann die Aliens haben. Es wirkt ja schon alles sehr bedrohlich eher.
Aber wirkt es bei unheimliche Begegnungen der dritten Art auch
ja,
mal?
Ja,
Zeit,
klar,
ne?
stimmt. Ja.
Also und Spielberg und böse Aliens kriegt er Welten.
Geht
ne?
auch, ja.
War mal. Aber ansonsten waren sie eigentlich immer...
Ja, er kriegt ja genau. Also Taken hat er nur produziert, diese Serie, aber Krieg der Welten hat auch reingehauen.
Ach, Krieg der Welten ist hammergeil. Ja, ja. Hallo Leute.
Ich mich am Ende ein bisschen schwer, aber,
ja,
das, ist, also, aber das war Bombast.
Scheiß drauf.
Pur,
der Film ist ein Terrorfilm.
Der ballert.
Der geht ab wie Schmitz Katze. Ja.
Aber deswegen freue ich mich auch tierisch drauf. Wann kommt der? Hast du das jetzt?
Das habe ich.
Du bist ja hier der gerade so, der Rechercheboy.
11. Juni.
11. Juni.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich gerade vorgelesen, jetzt habe ich es wieder geschlossen. Ich glaube, 11. Juli. Ich gucke schon, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, gucke ich alles nach. Hey, come on.
Disclosure Day,
Service. Der Tag der Wahrheit, 11. Juni 2026.
Nice. Ja, hast du noch einen?
UFOs, Kornkreise und viele Rätsel.
Ja, UFO-Thriller.
Ich habe jetzt hier noch einen Arco.
dieser Animationsfilm, ja. Der ist ja nicht auch für den Oscar nominiert?
Keine Ahnung.
Ich glaube, der ist auch für den Oscar nominiert, aber da weiß ich tatsächlich nichts von. Ich kenne ihn nur vom Titel her und weiß, dass es ein Animationsfilm ist, ich kenne das Poster.
Ah gut, die fantastische Reise durch die Zeiten, 4 Sterne bei Filmstarts.
Ja, der soll echt cool sein, aber ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen, startet auch erst am 9. April im Kino.
Ich dachte aber, der wäre irgendwie bei den Oscars Thema. Aber
ja, ist er auch.
Ja? Ja, gut, genau, Animationsfilm. Das ist so das, was ich über den weiß. Dann hört es aber schon leider
ansonsten auf. Ansonsten habe ich nichts mehr auf Lager. Das waren jetzt so meine.
Ich kann dir noch was bieten.
Du meinst, ich habe jetzt nur die dicken Dinger. Oder ja, hast du noch ein paar dicke Dinger?
Ja. Also je nachdem, da kann man drüber streiten, inwiefern es Sci-Fi ist. Aber eigentlich ist es ja dann doch Sci-Fi, weil es um verschiedene Welten geht und auch ein paar Raumfahrer. Und zwar Avengers Doomsday.
Nein.
ja.
Nein.
Ja, ist aber auch. Also wie gesagt, hat Sci-Fi-Elemente. Und,
next.
Dune. Ja, genau, das wäre noch der letzte.
Logisch, Dune.
Aber jetzt, ganz kurz zu Avengers. Du bist komplett raus, ne?
Ich bin nicht komplett raus, ich werde mir den natürlich angucken.
Und ja, aber du hast...
Nein, das Ding ist durch.
Bei mir ist es ja inzwischen auch Tendenz dahingehend. Das haben wir ja auch
schon fünfmal über fucking Doomsday gesprochen.
In verschiedenen Podcasts auch. Ja, aber über Doomsday muss man halt tatsächlich auch manchmal nochmal so erwähnen. Ist halt ein großes Ding. Aber ich muss leider auch sagen, ich bin ja wirklich einer, der noch so dem MCU die... Stange
die
gehalten.
Stange
hat.
Hält, ja.
Das ist immer noch so ein paar, das mache ich sowieso. Das mache ich sowieso die ganze Zeit schon. Aber das ist bei mir auch immer mehr zerfasert. Also es gibt immer noch so Sachen, ich fand das Kino ja jetzt auch das letzte gar nicht so schwach beim MCU. Aber es ist weit entfernt von dem Event-Charakter, den es vorher hatte. Und da wirkt einfach alles so verzweifelt. Es ist so. Wir bringen die Russos zurück, wir bringen Robert Downey Jr. zurück, wir bringen Chris Evans zurück, obwohl das alles so, das ist wirklich so, andererseits ist es wieder so in diesem Comic-Vibe, man startet alles irgendwann neu und bringt alles irgendwie zurück, aber es ist, das ist auch so, das schmälert irgendwie auch so ein bisschen das, was vorher war, so zumindest vom Gefühl, es schmälert natürlich nicht den Film, ich mag ja Endgame sehr, aber es schmälert so ein bisschen das Gefühl, was ich damit verbinde und dann als Abschluss gehabt zu haben, das ist so ein bisschen, das ist alles so verzweifelt. X-Men auch noch dabei.
Scheiße, wird nix.
Ich befürchte es leider auch. Also ich habe noch so eine leichte Vorfreude, weil es halt einfach so ein Riesenevent ist und ich großer Fan von dem Universum grundsätzlich mal war und immer noch ein bisschen bin. Aber ich habe auch ganz große Angst. Ja, ganz große Angst. Riesige Angst.
Wir freuen uns auf die 4,5-Sterne-Kritik von Julius Vietzen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwann mal übersättigt ist.
Ich glaube nicht. Der ist für alles zu haben, was aus dem Marvel-Universum kommt. Aber
der wird sich nach der Spitze jetzt wieder bei dir melden. Das
ja, gerne. Ja. Immer gerne. etwas mehr Lust, obwohl ich die beiden Vorgänger nicht so doll mochte, ist Dune. Ja. Da bin ich immerhin gespannt, was da so an Bildern kommt, wenn man dann langweilen mich die Bilder nach einer halben Stunde wieder. Aber da bin ich eher drin.
Ja. Nee, ja. Wir sind ja beide, doch, ich mag Dune schon, aber vor allem wegen des visuellen Bombasts. Also das ist auch sowas, was mich inhaltlich fast komplett kalt gelassen hat.
Ja, man checkt's auch nicht.
Ja, man checkt's auch größtenteils nicht. Ja, zumal man muss ja sagen, als wir Dune 2, da hattest du den schon gesehen, aber als ich Dune 2 das erste Mal gesehen habe, das war ja in Tschechien im Kino und wenn dann Fremisch kommt, waren tschechische Untertitel. Das war auch ein bisschen schwierig.
Muss ich live übersetzen.
Ja. Aber das war trotzdem, also visuell der zweite noch mehr als der erste, hat mich schon umgeblasen. Deswegen, zumindest also als Kino-Event habe ich da Bock drauf. Aber so inhaltlich reizt mich das nur so halb. Also die Besetzung ist krass, was da abgeht, ist bombastisch. Aber die Story, weiß ich nicht, Story und Figuren.
Wir lassen uns überraschen, beide am gleichen Tag.
Stimmt, ja.
Doomsday und Dunesday.
Ja, Dunesday bekommen wir ja. Deswegen, also was Sci-Fi angeht, wenn man Doomsday mit ein bisschen Augenzwinker da bezeichnen will, ist das schon nochmal ein krasses Event da Ende des Jahres. Letztes Jahr hatten wir Avatar, jetzt haben wir das. Mal gucken. Also es kommt schon noch einiges. Aber ich denke, beide, wie du gesagt hast, also ich glaube am ehesten noch Disclosure Day könnte das dem Hail Mary streitig machen. Sonst, glaube ich, haben wir vielleicht jetzt schon das Sci-Fi-Highlight des Jahres gesehen. Und ihr schaut euch das hoffentlich auch alle an.
Das ist ein Schlusswort.
Oder?
Ja.
Es waren sogar mehrere.
Weiter.
Ja,
es ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss.
Ja. Gut, ja, dann bleibt uns doch nur zu sagen, Dankeschön, einfach so. In den Raum. In den Raum an dich, Pascal.
Gerne.
Ja. In den Raum an mich, Markus. Ja, danke, gerne. Dankeschön. Ja, du wolltest noch sagen?
Ich wollte sagen, danke, Markus.
Scheiße, habe ich gesagt. Vielleicht nächstes Mal mache ich längere Pause, aber es ist auch schön, sich selber mal zu danken.
Ja, ja.
Danke, Pascal. Danke, sehr gut gemacht. Danke an euch da draußen. Ihr seid unsere größten... Freunde.
Ja.
Nein, danke fürs Zuhören. Kommentiert schön fleißig, wo das überall geht. Abonniert uns, ihr wisst Bescheid. Und schreibt gerne an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr irgendwas noch habt.
Und was jetzt?
Jetzt sofort.
Ja, jetzt schreiben. Und was gibt's hier nächste Woche?
Ja, das erwähnen wir gleich. Schreibt auch gerne über eure Sci-Fi-Filme. Also was ihr noch so erwartet dieses Jahr, worauf ihr Bock habt, wie ihr Hail Mary fandet, ob ihr das Buch kennt, schreibt alles hin.
Haut's in die Kommis, Alter.
Haut's in die Kommis, ja. Oder in die Mail.
Oder in die Mail, ja.
Ja, und genau, Vorschau für nächste Woche.
Weißt du es?
Ich weiß es, natürlich weiß ich es nicht.
Du weißt es nicht?
Nee, ich habe nämlich gerade gesagt, natürlich, ich habe nämlich gedacht, was wir jetzt noch aufnehmen für diese Woche. Man muss ja sagen, wann wir hier alles immer so aufnehmen, ist ja, ich komme sehr durch, sehr schnell durcheinander, das weiß man vielleicht.
Das, was wir morgen aufnehmen, ist für die Woche vor
genau.
Der Astronaut. Und nächste Woche gibt es einen Podcast über Shelter.
Jason Statham, Shelter.
Jason Statham kommt zurück.
Ja, Jason Statham kommt zurück und macht das Gleiche wie immer. Er ist wieder ein Ex irgendwas.
Er ist wieder der Beste in irgendwas.
Wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss wieder ordentlich aufräumen.
Wird ein Hit.
Wird ein Hit. Stephen King feiert das. Das habe ich jetzt Stephen in den News noch nicht gemacht dazu.
Wir wissen noch nicht, wer im Podcast sitzt, aber das werdet ihr dann hören.
Genau. Und man kann ja trotzdem nochmal das, was ich gerade machen wollte, nachträglich Werbung machen für das, was hier vor war, falls das jemand nicht mitbekommen
Stimmt,
hat.
Ja.
Letzte Woche hatten wir einen sehr hörenswerten Podcast zu The Faculty.
Ah.
Dem Robert Rodriguez Klassiker, wenn man so will.
Ja, dem.
Der hat mal wieder eine Klassikerfolge gemacht. Es waren zwar einige interessante Filme, die gestartet sind, aber nichts, was man jetzt groß und breit für sich mit einem Podcast gelohnt hätte in unseren Augen. Darum haben wir mal wieder eine schöne Klassikerfolge gemacht.
Genau, und ich finde, Faculty ist auch ein Film, über den jetzt aktuell gar nicht mehr so viel gesprochen wird.
Genau.
Den man wieder so ein bisschen zurückholen muss.
Ja.
Auch, wir haben auch sehr viel über den Cast gesprochen.
Ja.
Fanden den ja auch beide super.
Ja, super, nach wie vor, ja.
Aber ja, hört gerne mal rein. Ist echt eine XXL-3-Stunden-Folge geworden.
Ja, und der zweite Part, den halten wir noch zurück.
Genau, den hauen wir irgendwann mal raus. Der muss noch freigegeben werden.
Ja, den müssen wir noch bei HR einreichen.
Der ist noch ein bisschen, gibt es noch so rechtliche Dinge zu klären.
Wenn das mal kein Teaser ist.
Josh Hartnett hier auf einmal im Podcast-Studio stand und rausgepackt hat, was da abging am Set. Müssen wir alles noch abklären.
Wenn das kein Teaser war für eine Folge, die ich nicht aufgenommen habe. Ja, so viel dazu. Und dann bleibt uns treu, hört immer rein und wir verabschieden uns für heute. Baba.